Jesus lebt. Markus 16, Vers 1-8. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt: Wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen: Habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber. So entsetzt waren sie.
Daran muss man sich erst gewöhnen. Ihr Lieben, ich habe schon manchen Ostermorgen-Gottesdienst um 6 Uhr gefeiert. Und jedes Mal schien mir, lag die Besonderheit von Ostern da in der Luft. Wenn man so ganz früh sich trifft, so ganz ungewöhnlich früh. Ich habe gehört, dass viele Christhausbewohner heute Morgen um 6 Uhr sich auch schon getroffen haben und gemeinsam den Ostermorgen begangen haben. Zugegeben, es ist etwas ungewöhnlich, wenn man von zu Hause aus, wenn man nicht raus darf, um 8.30 Uhr versuchen soll, dem Ostermorgen nachzuspüren. Vielleicht mancher von euch ja noch im Schlafanzug. Wie auch immer, wir haben die Zeit belassen, um das doch ein bisschen noch mitzunehmen. Ostermorgen ist ein ganz besonderer Morgen. Und wir wollen dieses Ostermorgen-Erlebnis der Jüngerinnen heute auch miteinander bedenken. Interessanterweise habe ich in diesem Jahr jetzt noch kaum etwas Despektierliches über Ostern gehört. Weder in Zeitungs- oder Fernsehberichten oder auch in manchen Werbungen im Fernsehen wurde das ja immer so ein bisschen auf die Schippe genommen. Im Moment habe ich das Gefühl, das Gegenteil findet statt. Ostern ist für viele ein Anker. Es ist ein Hoffnungsanker und ein Anker der Normalität. Aber von da ist es natürlich durchaus noch ein großer Schritt zu Ostererfahrungen. Margot Kessmann hat es mal gut auf den Punkt gebracht und hat gesagt: Ohne Glauben ist Ostern leer. In der jüngeren Geschichte kommt eins der mächtigsten Zeugnisse für eine persönliche Ostererfahrung meiner Meinung nach von Dietrich Bonhoeffer. Seine Hinrichtung war jetzt am Gründonnerstag vor 75 Jahren und dessen hat man in der letzten Woche gedacht. Und Bonhoeffer sagte, was er dann auch tatsächlich bis zu seinem letzten Atemzug lebte. Er sagte: Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Was für ein starkes Zeugnis, auch in Corona-Zeiten. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Deshalb lasst uns der Ostergeschichte, wie sie kurz und prägnant im Markus-Evangelium steht, nachspüren. Danke, Hanna Winkler, für deine tolle Darstellung des Predigttextes. Im Folgenden will ich 3 Abschnitte machen. Der erste lautet: Selbstlose Liebe, die geplante Einbalsamierung. 3 Frauen sind unterwegs am Sonntagmorgen, für die Juden am ersten Arbeitstag der Woche. Bereits am Samstagabend nach Sonnenuntergang, als der Sabbat vorüber war und der Alltag wieder losging, taten sie schon, was sie tun konnten. Sie besorgten wohlriechende Öle, um Jesus dann am nächsten Morgen, wenn es hell wurde, einbalsamieren zu können. Sie hatten es noch nicht gemacht, weil der Sabbat eben ein strenger Ruhetag war. Da durfte nichts gemacht werden. Nun die allererste Möglichkeit, überhaupt zu Jesus zu kommen und ihm diesen Dienst zu tun. Irgendwie war alles vollkommen anders gekommen. Die Frauen, alle Jünger hatten etwas ganz anderes erwartet. Sie wussten nicht genau, was sie erwartet hatten, aber das nicht. Was war denn jetzt mit Jesus und warum? Und nichts passte zusammen, wie sie es auch drehten und wendeten. Vielleicht könnte es mit Jesus jetzt so kommen wie mit so manchem jüdischen Märtyrer. Es gab regelrechte Grabkulte, in denen diese als wundertätige Fürbitter angebetet wurden. Hulda oder Jesaja oder noch andere. Eine ähnliche Tradition wie die der Heiligen in der katholischen Kirche. Etwas Besseres als Jesus als heiligen Märtyrerpropheten anzubeten, konnten sich die Frauen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen. Was in ihren Gedanken aber tatsächlich vor sich ging, das wissen wir nicht. Das ist aber auch nicht so entscheidend. Viel wichtiger scheint mir zu sein, dass sie überhaupt noch was für Jesus tun wollten, obwohl er schon tot war. Sie wollten ihm die letzte Ehre erweisen. Sie wollten ihm ein letztes Geschenk machen. Sie hatten ihm bereits viele Liebesdienste erwiesen, den letzten erst vor 2 Tagen, als sie ihn in seinen schwersten Stunden nicht verlassen hatten. Sie hatten den Anblick seines schrecklichen Sterbens ausgehalten. Ein Dienst, der auch heute noch in vielen Situationen kaum überschätzt werden kann. Aushalten mit anderen in deren schweren Situationen, bei aller selbstgefühlter Ohnmacht. Das hilft oft sehr viel. Und auch was die Frauen jetzt tun wollten, war Ausdruck einer tiefen, praktizierten Liebe. Einer Liebe, die Jesus in ihnen entfacht hatte. Vielleicht kostete es sie ja Überwindung. Wer es nicht gewohnt ist, einen toten, kalten Leib anzufassen und ihn intensiv einzureiben, für den kann das schon ein Problem sein. Dieser letzte Dienst an Jesus wäre mit Sicherheit der selbstloseste gewesen, denn nicht mal ein Lächeln als Dank hätten sie noch erwarten können. Manch einer von uns Beobachtern der Szene könnte sich dabei so fühlen, vielleicht wie jener Reporter, der mal Mutter Teresa begleitet hat und ihr zuschaute, wie sie sich um Arme, um Hilflose und sicherlich oft auch um unappetitlich schmutzige Menschen kümmerte. Und es schien ihn so zu ekeln, dass er sagte, sowas würde ich nicht für ein Tageshonorar von $1,000 machen. Und darauf habe Mutter Teresa ihm die kurz angebundene Antwort gegeben und sagte, ich auch nicht. Was ganz anderes hat sie angetrieben, nämlich Jesus hatte eine ganz große Liebe für die Menschen ins Herz gelegt, für Schwache, für Hilflose. Und die ist nicht mit $1,000 aufzuwiegen. Und dennoch tun sie sowas, die drei Frauen, die Mutter Teresa. Jesus hatte ihr Herz berührt. Ihre Dankbarkeit ließen sie selbstlose Taten folgen. Was von Jesus in ihnen angefangen wurde, das ist nicht einfach verpufft wie in so ein Wattekissen. Sie nahmen nicht nur auf und auf und auf und genossen, was Jesus ihnen sagte und ihnen zusprach. Das ist ein Geheimnis der eigenen inneren Erfüllung. Martin Luther sagte, dass der Glaube Werke der Dankbarkeit gegen Gott hervorbringe. Im Jakobusbrief lesen wir, Glaube ohne anschließende Werke betrügt sich selbst. Er bringt sich um sehr viel gute Erfahrung, um viel Stärkung, um Kräftigung, um Hilfe Gottes. Die drei Frauen hatten überhaupt nichts zu erwarten. Sie waren bereit für einen völlig selbstlosen Liebesdienst. Und vielleicht gerade deswegen erwartete sie Ungeheuerliches. Das Zweite, das ungeheuerliche Neue. Markus, der Evangelist, unterscheidet sehr genau zwischen dem, was zu beobachten ist, naturwissenschaftlich sozusagen, und dem, was begriffen wird, was man hinter den Dingen erblickt. Die Jünger und Jüngerinnen Jesu beobachteten, dass Jesus wirklich gestorben war. Sie beobachteten, dass er wirklich in das Grab gelegt war. Und jetzt beobachteten die Frauen, dass das Grab offen war. Das waren die objektiven Tatsachen. In dem Augenblick, als sie das Grab betraten, da veränderte sich aber ihre Sichtweise. Wie Schuppen ist es ihnen von den Augen gefallen. Sie beobachteten nicht mehr nur naturwissenschaftlich, dass da eben kein Jesus drin war, sondern jetzt auf einmal blickten sie hinter die Dinge, sie begriffen. Sie blickten plötzlich hinter die Geschehnisse, sie sahen mehr als nur ein leeres Grab. Sie sahen und begriffen, dass Gott hier am Wirken war. Markus macht das durch ein anderes Wort für Sehen deutlich. Die sehen mehr, als nur ein Fotoapparat abbilden würde. Sie erkennen das Wesen der Dinge. Wie sagt Margot Käßmann, ohne Glauben ist Ostern leer. Es ist, als ob sich der Himmel Gottes auftut. Sie sahen einen jungen Mann in weißem Gewand, einen Boten Gottes, wie es scheint, und sie erschraken sehr. So heißt es im Bibeltext. Die ganz andere Dimension wird ihnen richtig gehend eingewuchtet. Da passiert was, das können sie überhaupt nicht fassen. Dem haben sie erstmal standgehalten. Der Gottesbote erzählt ihnen jetzt, was geschehen war. Eine Verwechslung ist unmöglich. Jesus, ihr Jesus, der aus Nazareth, den sie liebten, der, dem sie den letzten Dienst erweisen wollten, der war weg. Und er war nicht einfach nur verschwunden, sondern er war auferstanden von den Toten. Ja, Jesus hatte davon erzählt, dass er da einen besonderen Weg gehen so wird, dass es so kommen soll. Aber was sollen sich die Jünger darunter vorstellen und die Jüngerinnen? Die hatten nicht begriffen, was Jesus damit meinte. Aber jetzt begriffen die Frauen. Als allererste Menschen begriffen sie, was hier tatsächlich vor sich gegangen war. Das überwältigende Gefühl war für sie kaum auszuhalten. Der Engel sagte ihnen zwar noch Verschiedenes, aber die Erkenntnis über den heiligen Gott erschütterte und verwirrte sie zutiefst. Wir kennen das auch aus anderen Geschichten aus der Bibel. Petrus beispielsweise erlebte einen solchen Schrecken, als er die Größe und Herrlichkeit Jesu bei dem logisch nicht erklärbaren Fischzug begreift. Da heißt's, da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren. Genau das Gleiche passiert hier mit den Frauen. Im Schauder dieser Ostergewissheit flohen sie von dem Ort. Ihre Angst, ihre Flucht, ihr Schweigen haben nichts mit Unglauben zu tun oder mit Zweifel. Gott hat hier das Unmögliche gewirkt. Das müssen sie erst mal verdauen und verkraften. Im Bibeltext heißt's, da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatten sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Gottes Erkenntnis kann auch Erschrecken über seine Heiligkeit bedeuten. Weil er so groß, weil er so anders ist als alles, was wir je denken und fühlen konnten. Zum Schluss, Jesus geht voraus und ist deshalb in unserem Alltag schon immer da. Was diese Auferweckung Jesu durch den Vater nun konkret für uns heißt, deutet der Engel damit an, dass er sagt, geht nach Galiläa. Jesus geht euch dahin voraus. Ich meine, komisch, oder? Jetzt waren sie alle in Jerusalem beieinander. Warum hätte Jesus ihnen nicht hier begegnen können, gleich? Er ist ihnen ja auch in Jerusalem noch begegnet. Warum also der Hinweis auf Galiläa? Meiner Meinung nach stecken da verschiedene Dinge dahinter. Das eine, Galiläa war der Ort, an dem die Jünger viel Zeit mit Jesus verbracht hatten. Es war die Heimat von vielen unter ihnen. Der Engel sagte, dass Jesus den Jüngern dahin vorausgehen werde, wo sie ihren Alltag mit ihm erlebt hatten. Alle Kleinigkeiten, alle Gewöhnlichkeiten, alle Dinge, die ganz normal waren, die es auch in Jesu Leben gab. In Galiläa hatte Jesus auch viele Wunder gewirkt. Dort wurde er bekannt, dort hatte er sich um die Bedürftigen, um die Bedürfnisse, um die Menschen gekümmert. Es war die Gegend, in der er den größten Teil seines öffentlichen Wirkens verbracht hat. Die Verheißung, die der Bote Gottes also durch diesen Hinweis auf Galiläa ausspricht, lautet, dass Jesus im ganz normalen Alltag bei ihnen sein wird, in allen Lebenslagen, in den alltäglichsten wie auch in den besonderen. So wie bisher auch. Das nächste: Jesus ging ihnen auch deswegen nach Galiläa voraus, weil dieses Gebiet dafür stand, nicht nur von Juden, sondern auch von Heiden bewohnt zu werden. Gottes Gnade bezog sich von nun an nicht mehr nur auf die Juden, sondern auf alle Menschen in ihrem Alltag. Damit spricht er dies auch zu uns, wohin wir gehen, wo wir uns gerade aufhalten. Egal wie alltäglich oder auch wie ungewöhnlich unsere Situation sein mag, Jesus ist immer schon vorausgegangen und Jesus ist immer schon da, bei uns, in unserer Nähe, als Auferstandener. Und schließlich ist er uns auch bei der Auferstehung von den Toten vorausgegangen. Auch wir sollen nach unserem Tod endgültig zu Jesu Vater kommen und zu ihm, zum Heiligen Geist. Nichts ist zu Ende. Das ist auch eine Botschaft von Ostern. Der Übergang in die herrliche neue Welt Gottes ist von ihm geschlagen worden. Er lebt und wir sollen auch leben. Das ist das Wort, das er uns heute zu Ostern zuspricht. Wie sagt Bonhoeffer deswegen völlig zu Recht: Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Es ist so ein großes Geschenk. Es kommt so viel. Es ist so wunderbar, dass Gott in unseren Alltag, in unser Leben, in unsere Existenz hereinkommt, einbricht und uns mitnimmt. Jesus, wir danken dir, dass du uns die Augen öffnest, auch wenn wir deine Heiligkeit und Größe zunächst gar nicht ertragen können. Wir danken dir, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst, damit wir diese in Selbstlosigkeit weitergeben können. Und wir danken dir, dass du schon immer da bist, wo wir hingehen, im Alltag wie auch in die Ewigkeit. Danke für dieses wunderbare Geschenk, dass du uns mit Ostern, mit deiner Auferstehung machst. Stärke uns jeden Tag neu. Ermutige uns in diesen Tagen.